Vater, für diesen Gottesdienst, Herr, und für die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen. Immer noch mit halber Gemeinde und immer noch mit zwei Gottesdiensten, aber du redest, Herr, und du redest durch dein Wort, und dafür möchten wir dir danken. Und auch dieses Lied, was wir eben gesungen haben, ja, der Text, der bewegt mich schon immer wieder, Herr. Unser Leben, da ist es wirklich oft so, dass die Dinge eben leider doch leer zurückkommen, Herr. Wir haben uns bemüht, wir haben uns angestrengt und es hatte nicht diesen Effekt. Vielleicht bei der Arbeit oder bei was auch immer. Aber dein Wort, das kommt nicht leer zurück. Und da, wo dein Heiliger Geist in unserem Leben etwas bewirkt, da hat das Auswirkungen. Und dafür möchte ich dir danken. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch auf dein Reden, Herr. Bitte tu das durch dein Wort, das du uns gegeben hast, durch die Bibel. Rede zu uns durch diese Geschichte, die wir heute Morgen lesen, und sei du hier. Amen. Wir beschäftigen uns gerade mit den großen Gebeten der Bibel. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, also wir hatten, heute ist eigentlich so ein bisschen Teil 3. Wir haben mit Paulus, dem Gemeindegründer, angefangen und letzte Woche kam dann der Jabez dran, der eine sehr schwierige Kindheit hatte, eine sehr schwere Geschichte hatte. Und heute, im dritten Teil, beschäftigen wir uns mit Salomo, der im Gegensatz dazu ziemlich gute Startbedingungen hatte. Der hatte andere Herausforderungen. Aber ich wollte das am Anfang euch nochmal so zusammenbinden thematisch. Ich glaube, wenn es ums Thema Gebet geht, dann geht es nicht nur darum, dass wir uns jetzt fragen, ja, wie beten wir denn, was beten wir denn? Denn unsere Gebete ähneln sich auf eine bestimmte Art und Weise alle. Ihr habt alle schon mal irgendwann für den richtigen Partner gebetet. Und ob das ihr auch was zu essen habt zum Frühstück, brauchtet ihr vielleicht nicht beten, dann geht es euch eben gut, ein Glück. Aber so diese typischen normalen Gebetsanliegen, die verbinden uns alle. Sondern bei diesen Männern, die wir uns hier angucken, und es kommen noch ein paar Frauen dazu, da geht es um Lebensgebete. Das heißt um Gebete, die die Essenz ihrer Geschichte sind. Und da geht es um die Stoßrichtung ihres ganzen Lebens. Das ist das Spannende bei diesen Sachen. Erinnert euch an den Jabez, der eine so schwere Kindheit hatte und wo alles schwierig war. Und der sagt, Herr, bitte segne mich, erweitere meinen Raum. Ich pack das nicht, ich gehe an diesen Lasten meines Lebens sonst zugrunde. Ich brauche dein befreiendes Wort. Und jetzt heute müsst ihr dieses Gebet auch wieder so verstehen, es ist ein Lebensgebet. Es ist das Gebet, was ein junger Mann spricht, der ja eigentlich hervorragende Startbedingungen hatte, aber das ist auch nicht immer einfach. Es gab vor einiger Zeit im Fernsehen, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, ich bin ja inzwischen auch schon ziemlich alt, also wahrscheinlich kennt ihr das schon gar nicht mehr. Es gab mal die Talkshow, ich hatte einen berühmten Vater. Und das war sehr interessant, da kamen dann also Leute hin, ich weiß noch einmal, der Sohn von Senta Berger, und der hat dann vor versammelter Mannschaft einen vorgeheult, wie schwer denn seine Kindheit gewesen ist. Aber wenn man dazu hört, musste man ihm recht geben. Es ist auch schwer, Sohn einer berühmten Schauspielerin zu sein oder eines großen Politikers. Also einmal hat man schon alles am Anfang. Das ist nicht gut. Also wenn man schon alles hat am Anfang und gar nicht mehr weiß, was soll ich denn aus meinem Leben machen? Ich habe ja schon alles Geld und alle Berühmtheit durch meine Eltern. Das ist schwierig. Oder? Also, da find mal den richtigen Weg. Und dann gleichzeitig wirst du auch immer beäugt und beurteilt, weil deine Eltern sind ja so toll gewesen. Ist er oder sie denn genauso toll wie seine Eltern? Also, das ist außerordentlich schwierig. Und ich habe jetzt im Vorfeld auch noch mal so ein bisschen gestöbert, mal die Schlagzeilen im Internet durchsucht. Und da sind mir wieder einige ins Auge gefallen, die das nicht geschafft haben. Ab und zu liest man es dann mal wieder. Sohn von, in diesem Fall habe ich gelesen, Michael Douglas mit Drogen, Problem festgenommen, Crystal Meth abhängig und jetzt sitzt er im Knast und ist auch noch abhängig dazu. Es war nicht leicht, der Vater eines berühmten Schauspielers in seinem Fall zu sein. Und jetzt schauen wir heute Morgen auf Salomo. Ihr müsst euch Folgendes nochmal in Erinnerung rufen, sein Vater war nicht so ganz ohne. Das war der Goliath-Bezwinger, der Reichsgründer, der vor der Bundeslade Tänzer, der Liebling aller des Volkes. Also geh mal in solchen Schuhen. Und als David so langsam auf seine letzte Wegstrecke kam, haben sich deswegen auch sehr viele sofort hingestellt und wir hätten sehr gerne die Geschichte weitergeschrieben. Unter anderem auch der Bruder von Salomo, der ihm das Amt streitig gemacht hat. Aber da konnte er sich durchsetzen. Und jetzt sitzt er da, so ein bisschen, na, ich möchte fast sagen, wie in einem Süßwarenladen mit unbegrenzten Möglichkeiten, Aber was macht man denn jetzt? Wie füllt man denn so einen Job, den man da geerbt bekommen hat, vernünftig aus? Und ganz ehrlich, es bestand eine kleine Gefahr, oder eigentlich wird sie größer gewesen sein, dass Salomo es so macht wie die Kinder mancher erfolgreicher Eltern. Er nimmt die Süßigkeiten und stopft sie in sich hinein. Und zwar ununterbrochen. Und es wird ein Leben, das nicht besonders viele Auswirkungen und positive Auswirkungen hat auf das der anderen, sondern ein sehr egoistisches Leben. Diese Gefahr bestand bei Salomo, aber interessanterweise ist es, und Gott sei Dank, ist es anders gekommen. Und deswegen heute die Frage, wie sieht das Gebet eines Menschen aus, der alles hat, wo die Gefahr besteht, dass sein Wohlstand ebenso die existenziellen Grundfragen und eine gute Entwicklung vernebelt, der also alles hat, aber in Wahrheit doch darunter leidet. Wie sieht das Gebet eines solchen Menschen aus? Und ich führe euch heute so ein bisschen durch den Text. Wir lesen ihn in verschiedenen Abschnitten. Das erste habe ich mal überschrieben. Es ist noch kein Weiser vom Himmel gefallen. Die Geschichte startet folgendermaßen. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Herrenhaus, also den Tempel, und die Mauer um Jerusalem gebaut hatte. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, denn es war noch kein Haus gebaut dem Namen des Herrn bis auf diese Zeit. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Nur, dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Salomos Geschichte kann man vielleicht am Anfang gut damit überschreiben. Es ist noch kein Weiser vom Himmel gefallen. Also ohne Frage war der Salomo schon ein besonderer Junge. Das findet man heraus, wenn man sich die ganze Geschichte nochmal in einem Rutsch durchliest, dann sieht man, er hat von Anfang an viel Interesse an den Dingen und er ist aktiv, er möchte lernen und er möchte was erreichen. Er ist ein guter Beobachter, ein aufmerksamer Schüler, aber es gab auch einen Weg dahin. Er musste lernen, um Weisheit zu bitten. Er musste viel Learning by Doing erstmal machen in seinem Leben und bekanntlich lernt man am besten durch Misserfolg. Das ist leider so. Also wenn du gerade einen Misserfolg erlitten hast, wir lernen durch Misserfolg besser als durch Erfolg. Und bei Salomo war es auch so, dass er ein paar Fehler schon gleich am Anfang seines Lebens gemacht hat. Aber er hat aus diesen Fehlern zumindest versucht zu lernen. Ob es ihm immer gelungen ist, sei mal dahingestellt. Hier finden wir schon ein paar kleine Hinweise, wo denn die Probleme bei Salomo lagen. Also gleich Vers 1. Es war politisch weise, sich mit dem großen Ägypten zu verschwägern. Ich meine, immerhin, das zeigt, wie stark damals Israel war. Ägypten hatte ein Interesse daran, politisch sich zu verschwägern mit Jerusalem, also mit Israel. Das war echt super, hat Salomo sofort gemacht, war das Weiseste, was man nur machen konnte. Die Frage ist nur, ob Gott das so weise fand. Das sei mal dahingestellt. Das nächste, Salomo baute die Stadt Davids, also Jerusalem, wieder auf. Er hat den Tempel erbaut, er hat den Palast erbaut, er hat die Mauer um Jerusalem wieder aufgebaut. Das war alles richtig und das war alles weise. Wenn man in die Geschichte guckt, weiß man aber auch, er hat dafür die Leute ziemlich knüppeln lassen. Also es gab Fronarbeit, um diese ganzen Bauprojekte durchzuführen. Das war politisch gesehen weise. Ob Gott mit allem einverstanden war, das lassen wir mal offen. Auch religionspolitisch hatte er was drauf. Vers 3. Also Salomo opferte mit dem Volk auf den Höhen. Das waren damals so bestimmte Kultorte, wo dann die Opfer gebracht wurden. Es gab ja noch keinen Tempel in Jerusalem, aber eigentlich wollte Gott, dass das in Jerusalem stattfindet. Aber Salomo dachte, das ist gut, wenn wir das so da machen, wo auch die Leute sind. Also damit die sehen, dass ich religiös aktiv bin. Also der Junge, der hatte ein bisschen was drauf. Und jetzt gibt es hier ein paar Sachen, die muss ich euch auch noch erzählen, die stehen hier nicht drin. Er hat auch was, seine politische, innenpolitische Sache oder Fragen betrifft, ist er mit großer Konsequenz vorgegangen. Lest mal die Kapitel 1 bis 2 im ersten Buch Könige, dann erfahrt ihr, dass er drei starke Widersacher direkt einen Kopf kürzer gemacht hat. Weil er klug war. Und es war auch wichtig, es war innenpolitisch, war es weise und klug, diese drei Widersacher ihre Macht einzuschränken und am Ende war er sogar gezwungen, sie einen Kopf kürzer zu machen. Aber ob Gott das alles so gut fand, wisst ihr, wir merken hier gleich, es gibt ein Problem mit der Weisheit. Manche Dinge sind in der Welt weise, aber vor Gott vielleicht überhaupt nicht. Und das Coole aber bei Salomo ist, er hat das verstanden. Er sitzt jetzt irgendwann vor dieser Situation, in der er sich befindet und erkennt, Herr, ich habe das jetzt alles gemacht, aber das Volk hat immer noch keinen Frieden. Die Leute sind immer noch nicht zufrieden und ich fühle mich immer noch unsicher. Ich brauche deinen Segen für mein Leben. Und deswegen entscheidet er sich dazu, Gott zu fragen, was er tun soll. Das hat mal ein sehr kluger Philosoph gesagt, an seinen Antworten kann man erkennen, ob ein Mann klug ist. An seinen Fragen kann man erkennen, ob ein Mann weise ist. Da ist was Wahres dran. Also Salomo fing an, die richtige Frage zu stellen, nämlich Herr, was muss ich tun, um dieses Amt so auszufüllen, wie du es möchtest? Ich brauche deine Hilfe. Das ist der erste Punkt, mit dem ich euch heute Morgen konfrontieren will. Salomo hat relativ früh in seinem Leben damit angefangen, Gott um Weisheit zu bitten. Aber er hat es eigentlich auch genauso gemacht wie wir. Wir fragen immer erst dann an, Gott zu fragen, wenn es bei uns schiefgegangen ist, oder? Wenn wir eine Beziehung in den Sand gesetzt haben oder wenn wir, keine Ahnung, zu faul waren und die Schule nicht gepackt haben. Also dann sind wir schnell bei Gott und sagen, Herr, hilf mir. Ein bisschen war es bei Salomo auch so, aber immerhin hat er noch relativ früh kapiert, ich brauche Gottes Weisheit für mein Leben. Und ich lade dich dazu ein, das musst du auch machen. Jakobus 1, Vers 5, wir haben ihn vorhin gelesen. Wen es an Weisheit ermangelt, ihr braucht es alle. Mich als Ersten eingeschlossen. Betet um Weisheit. Weil wir können unser Leben nicht bewältigen ohne diese Weisheit Gottes. Und deswegen ist das, was er jetzt als Zweites macht, genau richtig. Er geht hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Beeindruckend bei Salomo ist, dass er jetzt in dieser Notlage, und ich meine, wir alle kennen das, wenn wir einen solchen Druck in einer Sache haben, eine solche Angst uns einschnürt, dass wir wirklich in Bewegung kommen. Salomo kam in Bewegung. Er gibt nicht nur ein kleines Opfer, er lässt es sich richtig was kosten. Da wechseln 1000 Brandopfer dem Besitzer, wollte ich fast sagen. Ja, kann man auch sagen. Er opfert sie Gott. Er lässt sich das etwas kosten. Er betet in der Öffentlichkeit und er bittet Gott darum, dass er mit ihm spricht. Und Salomo findet bei Gott ein offenes Ohr. Allerdings ist das, was Gott jetzt macht, nicht das, was er erwartet hätte. Ich vermute, Salomo hat erwartet, dass Gott ihm Antworten gibt auf all die Fragen, die ein König ebenso hat. Aber das macht Gott nicht, sondern Gott stellt ihm eine Frage. Ja, das ist sehr interessant. Also Gott stellt uns sehr oft Fragen, obwohl wir eigentlich welche haben. Da erlaubt es sich Gott, die gar nicht zu beantworten, sondern uns eine Frage zu stellen. Das macht er einfach. Dann sind wir erstmal überrascht und fragen uns, ja, was ist denn jetzt los? Ich wollte von dir gerne eine Antwort auf meine Frage haben und Gott sagt, nee, ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir nicht antwortet, dir dafür aber eine Frage stellt, dann sei sehr aufmerksam, weil das kann lebensverändernd werden. Im Neuen Testament gibt es ein paar Stellen, wo Jesus das auch so gemacht hat. Zum Beispiel bei dem blinden Bartimäus. Da hat ihn gefragt, was soll ich für dich tun? Und beim Lesen hat man den Bartimäus praktisch im Ohr, wie er sagt, Herr, sehend werden. War klar, oder? Oder ein bisschen später die Geschichte am Teich von Bethesda, wo dieser Mensch ist, der nicht mehr laufen kann, der gehbehindert ist. Und Jesus fragt ihn, was willst du, was ich für dich tue? Herr, laufen können? Aber diese Fragen, diese Bedürfnisse, die wir da gerne gestillt haben wollen von Gott, da gibt es oft viel tiefere Schichten, über die wir ernsthaft nachdenken müssen. Und die Frage, die Gott Salomo stellt, lautet, was willst du denn eigentlich, was ich für dich tun soll? Was willst du denn machen mit deinem Leben? Was willst du denn sein? Wohin gehen denn deine Wünsche? Und Salomo hätte eine Menge sagen können, zum Beispiel, ich möchte lang leben und ich möchte erfolgreich sein und noch reicher werden. Aber all das macht Salomo Gott sei Dank nicht, weil er versteht, wohin diese Frage zielt. Es zielt auf eine Lebensfrage, auf ein Lebensgebet. Es ist eine hochgeistliche Frage. Und die möchte ich an euch mal heute so weitergeben. Was ist dein Gebet gegenüber Gott? Und jetzt könntest du mir viele kleine Dinge aufzählen, das meine ich eben nicht. Sondern was ist dein Wunsch? Was hat Gott in dein Leben hineingelegt? Wo soll dein Leben sich hin entwickeln? Was möchtest du, was Gott tut? Möchtest du beteiligt sein an dem, was Gott macht? Bist du bereit, auch dafür in Aktion zu kommen? Es kommt mir so vor, als würde Gott jetzt zu Salomo sagen, mein Lieber, du könntest jetzt dein Leben lang König spielen. So in deinem Sandkasten da mit allem versorgt und könntest tolle Kleider anziehen. Oder du könntest dich dazu entscheiden, ein echter König zu werden, wie ich mir das vorstelle. Aber dann wird es Arbeit geben. Dann heißt das dienen statt herrschen, hören statt zu reden, sich zum Dienst bereitstellen statt Kommandos geben. Das wird ganz anders, aber dann wird es sinnvoll. Was möchtest du, was ich für dich tue? Wir haben ein Kalenderblatt zu Hause im Moment im Flur hängen. Da steht folgendes Zitat drauf. Bete nicht so, dass du Gott Befehle erteilst, sondern melde dich zum Dienst. Das finde ich gut. Also bete nicht so, dass du Gott sagst, was du jetzt alles haben möchtest, sondern stell dich mit deinem Gebet ihm zur Verfügung. Frage, was er für Themen hat, die dich beschäftigen sollen. Und deswegen können wir hier lernen, wenn Gott anfängt zu reden, wirft er oft erstmal eine Frage auf. Und deswegen sei nicht enttäuscht, wenn er deine nicht beantwortet, sondern vielleicht möchte er dir eine Frage stellen. Das ist der Grund, warum Gott uns oft nicht gleich gibt, was wir uns wünschen. Auch ein Vater pumpt sein Kind nicht mit Geld voll, sondern er möchte uns befähigen, das Leben zu bewältigen zu können und zu meistern, selbst Probleme zu lösen. Natürlich wusste Gott, was Salomo alles braucht, aber er hat sich gewünscht, dass er um diese Weisheit bittet, um selbstständig gute, verantwortliche Entscheidungen in seinem Leben treffen zu können. Ich habe eine schöne Geschichte gehört, muss ich euch erzählen. Einmal bat einer der Enkel der alten englischen Königin Victoria, die ist inzwischen schon ein bisschen verstorben, er bat sie um etwas Geld. Er war selber hochverschuldet und brauchte die Knete dringend. Aber anstatt ihm das Geld zu geben, schrieb die Königin einen Brief und forderte ihn auf zu arbeiten, Initiative zu zeigen, sein Geld zu sparen und einen Weg zu finden, um seine Schulden selber loszuwerden. Er hat den Brief gelesen, kurz nachgedacht und dann hat er den Brief verkauft für 25 Pfund. Also es gab Geld, ne? Das war immerhin ein Brief von der englischen Königin, hat er an einen Journalisten verkauft, 25 Pfund. Mehr konnte er mit dem Brief nicht anfangen. Er brauchte Geld, oder? Ich weiß, dass du was brauchst heute Morgen, aber Gott möchte dir mehr geben. Er möchte dir Tieferes geben, er möchte dir Wirksameres geben unter Umständen und deswegen sei mit deinem Urteil nicht zu schnell, falls Gott nur Fragen für dich über hat. Wir gehen im Text weiter. Und jetzt können wir lernen, dass Salomo ein junger Mann war, bei dem sich im Kopf schon ein bisschen was abgespielt hat. Bevor er jetzt die Bitte äußert, sagt er zu Gott, also als würden wir seine Gedanken hören. Du hast an meinen Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen, ihm einen Sohn gegeben, der auf dem Thron sitzen soll, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Statt, aber ich bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen und berechnen kann. Jetzt können wir an Salomo, bevor er so eine Bitte formuliert, dass eine gute Bitte einen Vorlauf braucht im Kopf. Und dieser Vorlauf, dieses kluge Nachdenken über sich selbst, das ist bei ihm gegeben. Ich habe oftmals in der Seelsorge so Situationen gehabt, manchmal auch mit jungen Leuten, die bei mir waren und wir haben über ein bestimmtes Problem gesprochen und dann haben wir gemerkt, oder hoffentlich auch die Person, jetzt reicht es nicht, dass wir auf diese konkreten Dinge eine schnelle Antwort finden, sondern erstmal müssen wir verstehen, wer bin ich denn selber? Wer bin ich denn selber vor Gott? Wie ist denn eigentlich mein Umfeld? Also wer sind meine Eltern? Also wir müssen erstmal verstehen, wer wir sind und was das Leben bedeutet, bevor wir Antworten suchen können auf die Fragen, die wir haben. Und genau das hat bei Salomo stattgefunden. Das sehen wir jetzt hier. Ich sage euch mal, woran man das erkennt. Also erstmal, hier steht, du bist es ja gewesen, Gott, der dafür gesorgt hat, dass mein Vater so gesegnet war. Es ist David, der war nicht erfolgreich, weil er so ein cooler Typ gewesen ist, sondern weil in Davids Leben der allmächtige Gott gewirkt hat. Das ist eine gute Erkenntnis für Nachfolger. Eine sehr gute Erkenntnis sogar. Dann lässt er noch mehr Weisheit durchblicken. Zum Beispiel, er versteht, dass es ja gar nicht um ihn geht, sondern dass er Teil einer größeren Geschichte ist. Dass er eingesetzt wurde, um das Volk Gottes zu führen. Das ist eine super Erkenntnis an alle, die irgendwo mal Leiterschaft ausüben. Vielleicht möchtest du in deiner Jugendgruppe oder so ein Leiter sein. Das ist super. Dann ist das eine wichtige Lektion. Es geht nicht um dich, es geht darum, dass wir die Gemeinde Jesu leiten. Es geht um die Gemeinde. Und er hat noch so viel mehr super Sachen erkannt. Zum Beispiel hat er erkannt, in jedem Fall muss ich in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir wandeln. Das war nämlich die Stärke von meinem Vater David. Das will ich auch. Das ist der wichtigste Schlüssel. Da kann man nur sagen, Chapeau Salomo, super. Das ist klasse. Das sind die wichtigen Dinge. Und als würde es der Sache noch die Krone aufsetzen, sagt er sogar, Moment, ich bin ja ziemlich jung und ich bin ja auch noch unerfahren. Sehr kluge Selbsteinschätzung. Herr, ich brauche deine Hilfe für das, was ich jetzt hier vorhabe. Ich weiß, dass das manchmal schwer ist, für uns Korrektur auszuhalten. Aber wenn du Korrektur nicht akzeptierst, dann ist das mit der Weisheit eine ganz schwierige Sache. Ich sage das nur nochmal hier von vorne an dieser Stelle. Also Weisheit ohne Korrektur gibt es nicht. Und im Gegensatz zu vielen Königssöhnen und Töchtern auf der ganzen Welt erkennt Salomo das an. Und er sagt, ich werde das nicht alleine packen. Das ist sehr klug und hier erkennen wir, dass wir auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, es muss mit einem Erkenntnisprozess in der Nachfolge verbunden sein. Manchmal bleiben wir über viele Jahre wie kleine Kinder und wünschen uns irgendwas und wir wissen gar nicht, wer wir sind oder was Gott von uns will. So folge Jesus nicht, sondern beschäftige dich mit dir, mit deiner Geschichte und sieh zu, dass du herausfindest, welche Frage denn Gott an dich und an dein Leben stellt. Und nun kommt die Bitte. Und hier zeigt sich die Weisheit in dem richtigen Wunsch. Salomo betet, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dann vor Gerichten könne und verstehe, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Weisheit bewirkt, dass wir uns was Gutes wünschen. Ich habe in meinem Leben schon viele Wünsche Gott gegenüber geäußert und ich würde euch jetzt gerne sagen können, dass meins so glasklar und bestechend gewesen ist wie der Wunsch von Salomo. Also das ist hier, klar, ist Lutherdeutsch. Salomo hatte ja auch Zeit, die Geschichte aufzuschreiben. Wir wissen nicht, ob sie original das erste Mal so hieß, aber das ist sein Lebensgebet. Ich glaube, dass jeder von uns so ein Lebensgebet in irgendeiner Weise hat. Bei Jabes war es eben das Gebet, seine schwere Vergangenheit unter die Füße zu kriegen und in ein neues, gutes Land aufzubrechen. Das Lebensgebet von Salomo ist es, dass Gott ihn einen König sein lässt, der sein Handwerk versteht. Ein gehorsames Herz, das ich gut und böse unterscheiden kann und dass ich in der Lage bin, dieses Volk zu leiten. Bei mir ist irgendwann mal dieses Lebensgebet entstanden oder ich wusste, das wird mein Lebensthema. Dieses Zitat aus dem Johannesevangelium, du sollst das Wort Gottes verkünden, dass es wie eine Quelle lebendigen Wassers fließt. Gib das Wort Gottes weiter. Und jetzt, glaub mir, es kommt nicht davon, dass man darin so toll ist. Es gibt immer Leute, die alles toll, besser und toller können als wir. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir dieses Thema finden. Mein Thema war, das Wort Gottes zu verkünden. Und dass ich diesen Weg gehen durfte. Das hat mein Leben wahnsinnig bereichert. Darum geht es auch in diesem Gebet von Salomo. Und jetzt sieh mal den Qualitätsunterschied. Wir haben so viele Gebete. Also ich könnte euch viele nennen, die hätte ich besser Gott gegenüber nicht geäußert. Die waren kurzweilig und schlampig und dahin geworfen, als wüsste ich nicht, mit wem ich es zu tun habe. Und manche waren auch extrem oberflächlich und nur an mir selber orientiert. Kennt ihr das hier vielleicht? Drei Wünsche hast du frei, wähle weise, Käsekuchen, drei Stück. Ne, so sind wir mit unseren Wünschen eigentlich drauf. Und ich glaube, heute haben wir auch wieder eine Menge Leute Käsekuchen in der Tasche, glaubt mir. Guten Appetit, aber drei Käsekuchen, komm, also ein Käsekuchen wäre okay, aber drei, das zeigt, dass du an deinen Wünschen vielleicht noch arbeiten kannst. Und wir haben eben mit unseren Wünschen Probleme. Also in meiner Kindheit gab es immer diese drei Wünsche-Witze. Kennt ihr die auch noch? Also hat irgendjemand begegnet einer Fee und hat drei Wünsche frei. Einen muss ich euch jetzt erzählen. Also pass auf. Ein Beamter sitzt im Büro und dann kommt eine gute Fee und sagt ihm, dass er drei Wünsche frei hat. Also ich möchte mal wissen, wo das jemals passiert ist. Also es ist nicht sehr realistisch, aber als erstes wünscht sich der Beamte, auf einer einsamen Insel mit Palmen und Sonnenschein zu liegen. Ping! Und schon liegt er am Strand. Als zweites wünscht er sich einen tollen Sportwagen, um ganz gechillt über die Insel düsen zu können. Und schwupp steht sein neuer Sportwagen da, Ferrari, alles läuft wunderbar. Und als letztes wünscht er sich nie wieder arbeiten zu müssen, kein Stress, nur nach erholsamer Ruhe, ping, sitzt er wieder im Büro. Das war schon wieder gegen die Beamten, das ist eigentlich ungerecht, ne? Ja. Wir sind beseelt von Wünschen, Leute. Wir haben so viele Wünsche. Wenn ich euch meine alle erzählen würde, die Zeit würde nicht reichen. Eure lassen wir deswegen bewusst von vornherein weg. Wir wünschen uns, dass sich was ereignet in unserem Leben, dass wir beschenkt werden. Manchmal denke ich, das ist fast noch so ein bisschen diese paradiesische Erinnerung, dass alles für alles gesorgt ist für uns und uns nur schöne Dinge im Leben begegnen. Aber Salomo hat kapiert, dass unser Wünschen dem Sündenfall unterworfen ist. Wir wünschen uns sehr egoistische Sachen, wir wünschen uns falsche Sachen, wir wünschen uns zu viel, wir wünschen uns verkehrte Dinge. Und in jedem von uns steckt so eine Sehnsucht nach so einer Traummaschine drin, die es in Wahrheit nicht gibt, sondern jetzt möchte Gott mal mit dir Tacheles reden. Und er möchte, dass ihr mal gemeinsam euren Wunsch anschaut. Und das hat er mit Salomo gemacht und das ist dabei rausgekommen. Salomo wollte als erstes ein gehorsames Herz. Da ist nicht mehr der Wunsch im Mittelpunkt, sondern die Liebe zu Gott. Es stand im Vers 1 in unserem Text, dass er Gott lieb hatte. Das heißt, er wollte ein gehorsames Herz. Im Urtext steht ein hörendes Herz. Das hat er sich gewünscht. Dass er weiß, was Gott fühlt und denkt und will. Und er wünscht sich, unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse, denn nur so kann man ein gerechter Richter sein. Und er möchte ein guter Leiter werden, der das Volk gut richten kann. Ich finde, das ist eine super Vorlage, diese Bitte um Weisheit, auch für uns heute. Weil es geht ja nicht darum, dass Gott dir irgendetwas Besonderes oder noch mehr von etwas gibt. Darum geht es gar nicht. Noch mehr Geld oder noch mehr Erfolg. Es geht darum, all das, was wir haben, Wissen, Erfolg, Reichtum, ist gesegnet anzuwenden. Dafür brauchst du Weisheit. Weisheit ist der Zugang zu allen Dingen. Du kannst dir alle Dinge wünschen, ohne Weisheit ist das nichts. Du kannst dir wenig wünschen, mit Weisheit wird das viel werden. Vor allen Dingen mit der Weisheit, die Gott uns schenkt. Und das ist das, was wir jetzt als Letztes in dieser Geschichte sehen. Weisheit kommt nämlich nie allein. Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum gebeten hat und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum, noch um deine Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, so gebe ich dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen zu deiner Zeit ist. Es gibt nicht viele Leute in der Bibel, denen das Gebet, wo Gott das Gebet so gut gefiel, dass es ihn förmlich aus den Latschen kippt. Hier ist das so. Gott ist begeistert. Gott ist begeistert davon, dass dieser junge Mann sich so viel Falsches hätte wünschen können, aber dass er sich wirklich das Richtige wünscht. Und dann sagt uns der Text etwas, das können wir vom Neuen Testament ja viel besser verstehen, mit Matthäus 6, 33. Jetzt sagt ihm Gott Folgendes voraus. Weil du dir das Richtige gewünscht hast, wirst du sehen, dass diese Weisheit alles andere mitverändert und ich dir das andere noch obendrauf gebe. Was wir auch zum Leben brauchen, wir Menschen. Das weiß Gott doch auch. Gott weiß auch, dass wir einen Partner brauchen. Gott weiß auch, dass wir einen guten Beruf brauchen, um glücklich zu sein. Das weiß er alles, versteht ihr? Und er wird dir das da obendrauf geben, wenn du dem Segen den Vorzug gibst. Und wenn du sagst, jawohl, darauf verlasse ich mich und ich bin sogar bereit, dafür in den Augen der Welt unangenehme Entscheidungen zu treffen, unverständliche Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht ist das so ein bisschen aber der Clou am Ende der Geschichte, worüber wir noch reden müssen. Ich glaube, entscheidend bei all dieser Sache ist, dass wir erkennen, es gibt einen Unterschied, da muss ich mal eben ausmachen, es gibt einen Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit. Die menschliche Weisheit sagt uns, um erfolgreich leben zu können, brauchst du das und das und das und das und das. Und meistens stimmt das auch, aber nicht immer. Die göttliche Weisheit, wir haben die Zitate eben gelesen im Vorspann, die brauchen wir noch viel mehr. Und diese Weisheit, die kommt der Welt manchmal sonderbar vor. Denkt an Paulus, was er über Jesus gesagt hat. Dass der Sohn Gottes in Knechtsgestalt kommt, den Weg der Erniedrigung wählt, das ist vollkommener Blödsinn in den Augen der Welt. Das ist unweise, das ist töricht. Die Weisen ärgern sich daran. Die Starken ärgern sich daran, dass sie jetzt den Weg der Gnade brauchen. Merkt ihr, da ist ein Unterschied zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit Gottes. Es schien weise für Salomo zu sein, eine Ägypterin zu heiraten, um damit die politische Lage mit Ägypten zu befrieden. Aber ob es wirklich, wirklich weise war? Ich könnte viele weitere Beispiele nennen. Und deswegen ist das Ende dieser Geschichte Genau zu diesem Thema. Wir müssen kapieren, dass Weisheit an einem seidenen Faden hängt. Gott sagt zu Salomo, wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzung und Gebote, wie es David getan hat, so will ich dir ein Leben, ein langes Leben geben. Punkt. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Also Gott bindet dieses Versprechen an unseren Gehorsam. Wir müssen ihm vertrauen, dass seine Weisheit unser Leben auch prägen darf. Und wir müssen manchmal menschliche Weisheit aufgeben. Deswegen hängt Weisheit an einem dünnen Faden. Salomo war nämlich ein einflussreicher Mensch. Er ist berühmt gewesen in seiner damaligen Zeit. Die Menschen sind an seinen Hof gepilgert, Politiker wie religiöse Führer, um zu sehen, wie man modern und up-to-date ist. Wann war das letzte Mal das Reich Gottes so berühmt in der Weltgeschichte? Es gibt nicht viele Momente. Salomo hat das erlebt. Die Leute liebten ihn. Die lagen ihm zu Füßen. Er hatte Handelsbeziehungen nach Afrika, ne? Königin von Saba, ihr wisst das. Er hat die gewaltigsten Paläste gebaut. Die Leute sind nach Jerusalem gekommen. Er hatte den Ruhm unter den Nationen. Und nebenbei war er auch noch ein erfolgreicher Buchautor. Sonst hätten wir heute das Buch der Prediger nicht oder das Lied Salomos. Also der Kerl, der hatte schon was auf dem Kasten. Und das hat ihn gefährdet, weil es hat ihn immer wieder dazu animiert, Kompromisse zu machen. Mit den Frauen, in Sachen Beziehungen, was die Religion betraf. Er hat sich später durch die vielen Frauen, die an seinen Hof kamen, dazu hinreißen lassen, auch deren Götter anzubeten. Merkt ihr was? Salomo wurde diese Geschichte zum Fallstrick. Es gibt eine Formulierung hier in Vers 5, die ich vorhin gelesen habe. Das ist eine Formulierung, die in der Geschichte Salomos sehr oft vorkommt. Und zwar die Worte, außer das. Also Salomo diente dem Herrn, nur dass er in der und der Sache nicht ganz konsequent war. Das kommt in seinem Leben ständig vor. Und das hat am Ende fast dazu geführt, dass der weiseste Mann der Weltgeschichte komplett gescheitert ist. Und Gott musste ihm das am Ende seines Lebens auch sagen. Wusstet ihr was? Der weiseste Mann der Weltgeschichte hat, oder zumindest Israels, hat eigentlich den dümmsten Sohn, Königssohn ganz Israels hervorgebracht. Das war sein Sohn Rehabeam. Unter ihm ist das Volk Gottes kaputt gegangen. Wie war das möglich bei so einem weisen Vater? Weil scheinbar bei Weisheit gleichzeitig auch eine Menge Dummheit eine Rolle spielen kann. Aber jetzt wollen wir nicht hochmütig sein, sondern wir wollen begreifen, wie wichtig es ist, dass wir uns zur Weisheit Gottes entscheiden. Und dass wir sagen, ich möchte, dass mich deine Weisheit prägt. Und da schützt Alter nicht vor Torheit. Nicht immer kommt die Weisheit im Alter. Manchmal kommt das Alter auch ganz allein, ohne die Weisheit. Ist leider so. Sondern da brauchen wir den Heiligen Geist. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, dass du das Gott einfach auch selber nochmal so sagst. Du musst in dem Bereich, wo du kämpfst, ihm das hingeben und du musst zu ihm sagen, Herr, ich schaffe das nicht in meiner Weisheit. Die Beziehungen, in denen ich lebe, die Schule, die ich mache, die Berufsausbildung, wo ich bin, ich schaffe das nicht in meiner Weisheit und deswegen gebe ich dir das, auch wenn du mir dann Dinge sagst, die mir nicht gefallen. Auch wenn ich vielleicht dann Dinge tun soll, die in den Augen der Welt unweise scheinen oder ungeeignet scheinen. Ich werde es trotzdem tun, weil ich dir vertraue. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Lebensgebete dieser Leute in der Bibel. Herr, das sind unglaubliche Schätze für uns. Aber wir haben immer wieder, wenn wir das gelesen haben, eine Aufgabe. Wir müssen das für uns persönlich übersetzen. Und deswegen bitte ich dich, dass dein Heiliger Geist jetzt redet. Herr, du hast was vor mit uns. Du möchtest, dass unser christliches Leben Bewegung ist. Dass es irgendwie weitergeht. Dass wir wachsen. Und wir stagnieren so oft und wir wissen gar nicht genau, wie soll ich denn wachsen und was soll ich denn anfangen mit meinem Leben. Deswegen bitte ich dich, dass du uns die richtigen Fragen auf den Tisch legst, die uns verunsichern und wo wir gar nicht mehr wissen, was denn jetzt. Und dass wir dann aber dir unser ganzes Leben hingeben, damit du Mädchen und jungen Männer und Frauen aus uns machen kannst, die du gebrauchen kannst und die echte, verantwortliche und starke Beter sind. Darum möchte ich dich bitten. Herr, rede du. Amen.